She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und willkommen zurück bei She Happens. Eigentlich steht dieses Wochenende für mich der Weltcup an, der erste Ruka Kusamo. Immer cool. Aber durch das, dass ich da nicht am Start sein kann, sprechen wir jetzt nicht über nordische Kombinationen und die nordischen Sportarten, sondern über Biathlon. Und da haben wir den passenden Gast dabei. Hallo, Janina Hettich.
Hallo.
Mit dabei natürlich auch Coco, Corinna Horn.
Hi.
Und der Moritz fehlt heute, aber wir haben uns ja Verstärkung eingeholt. Janina, du hast dich ja erfolgreich qualifiziert fürs Weltcup-Team. War das für dich was Neues, jetzt die Quali zu machen, oder hast du das eh schon ein paar Mal hinter dir?
Also Quali habe ich jetzt schon einige Male hinter mir, von daher war das jetzt nichts Neues für mich. Bei uns war die Quali ja über zwei Wochenenden, also zum einen die deutsche Meisterschaft im September und dann war dieses Wochenende noch ein Wochenende in Ruhpolding. Da musste ich dann überraschenderweise gar nicht hinfahren, weil mich dann die Trainer schon nach den Wettkämpfen in Idre nominiert haben. Mit der Begründung, die Leistung bei der Deutschen, die Leistung das ganze Jahr über im Training und dass ich ja auch nicht qualifiziert war, weil meine letzte Saison nicht gut genug war, sondern weil ich eben die Babypause gemacht habe. Und ja, da war ich dann überrascht, aber habe mich natürlich auch gefreut.
Bisschen entspannter das Wochenende gehabt.
Definitiv, ja. Ich war jetzt noch mal eine Woche zu Hause, was auch ganz schön ist, weil sonst wäre ich tatsächlich eigentlich von, ich glaube, 4.11. bis Weihnachten vielleicht noch ein, zwei Tage zu Hause gewesen, nur mal kurz um Wäsche zu waschen. Aber so konnte ich jetzt noch mal eine Woche zu Hause genießen und wir hatten sogar Schnee im Schwarzwald. Das war auch nicht schlecht.
Sehr gut. Janina, du sprichst das schon an. Du bist zum ersten Mal seit deiner Babypause wieder Teil des Weltcup-Teams. Wie fühlt sich das an, so wenige Tage vor dem Weltcup-Start in Östersund?
Ich muss sagen, dass langsam die Nervosität schon ganz schön steigt. Ich meine, ich weiß, dass ich eine gute Form habe, aber mir macht sich dann ja auch schon immer Gedanken von einer Weltcup-Station zur anderen, wie man die Form jetzt dann halten kann. Und klar, das in Idre war jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Das waren auch Testwettkämpfe. Da weiß man auch nie, sind die Konkurrenten überhaupt voll gelaufen oder haben sie das mehr als Training genutzt? Wer hatte welche Ski? Von daher, es ist natürlich ein Fingerzeig, aber es spiegelt dann doch noch nicht das wider, was man dann im Weltcup zu erwarten hat. Ganz abgesehen davon, dass noch viel mehr dabei sind. Also ja, die Nervosität steigt auf jeden Fall, aber auch die Vorfreude.
Du bist ja in Idre in einem Rennen Zweite geworden. War das überraschend für dich?
Ja, das war tatsächlich schon überraschend, weil ich da auch noch zwei Fehler geschossen habe. Aber an dem Tag war es gar nicht so einfach zu schießen. Da waren relativ viele Fehler insgesamt im Feld. Aber dass ich da schneller war als Hanna Öberg und Lisa Vitozzi, das hat mich tatsächlich überrascht. Aber wie ich schon gesagt habe, mir weiß auch nie genau. Wir hatten ja auch ein Wachsteam dabei. Wir sind zwar nicht die besten Wettkampfski gelaufen, aber unser Truck war ja oben, die Italiener, die hatten da waren nur vereinzelt zwei, drei von denen dabei, die hatten da ja auch gar kein Wachsteam. Also kann man das vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig sagen, wie es da nächste Woche aussieht. Aber ein bisschen überrascht hat es mich schon, vor allem, dass ich auch im Vergleich zu den Deutschen ganz gut in Form bin.
Ich glaube, bevor wir jetzt im Detail über die neue Saison sprechen, müssen wir nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen. Und zwar in deine letzte Weltcup-Saison, die Saison 23/24, die ja mit Abstand deine beste Weltcup-Saison war. Du hast deine erste WM-Einzelmedaille geholt, Silber im Einzel in Novo Mesto, zudem kam noch Bronze mit der Staffel hinzu. Du hast auch im letzten Rennen der Saison mit Platz 2 dein erstes Weltcup-Einzelpodium gefeiert, im allerletzten Weltcup-Rennen des Winters. Und am Ende kam noch Platz 10 im Gesamtweltcup dazu. Und man muss ja sagen, mitten in diesem absoluten Peak deiner bisherigen Karriere hast du dich dann dazu entschieden, Mama zu werden. Jetzt rückblickend, wie schwer oder vielleicht sogar auch wie überraschend leicht ist dir dieser Schritt damals gefallen?
Also damals ist er mir schon leicht gefallen. Also es war ja auch gewollt. Ich habe mich da ja bewusst dafür entschieden. Klar, es gab natürlich auf dem Weg zum Comeback immer mal wieder Momente, wo man dachte, oh, schafft man das jetzt wirklich? Aber alles in allem, ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft, auch die Geburt, hatte da keine größeren Verletzungen oder ähnliches und konnte dann auch relativ schnell wieder ins Training einsteigen. Und es lief jetzt auch insgesamt über den ganzen Sommer relativ gut. Von daher, ja, wenn ich jetzt vielleicht die Leistung nicht mehr erreicht hätte, die ich aktuell habe, dann würde ich mir da jetzt vielleicht mehr Gedanken machen. Aber ja, also so wie es aktuell ist, bin ich absolut happy und ich würde es auch nicht anders machen wollen. Und ja, ich würde meine Kleine auch nicht mehr hergeben wollen, egal wie es jetzt im Sport weitergeht.
Ich finde es irgendwie so cool, dass du das gemacht hast und auch so bewusst. Weil ich glaube, für viele Frauen ist es ja schon sehr, sehr hart, die Entscheidung. Und also ich glaube, viele machen sich Gedanken, wie kann man das am besten lösen oder wie lange will man dann Sport machen. Und so hast du ja im Prinzip ja einfach das schon vorweggenommen und kannst dann ein bisschen entspannter vielleicht dann jetzt an die nächsten Aufgaben rangehen mit dem Sport und hast vielleicht auch nicht so den Druck, den vielleicht manche verspüren, weil sie dann sich denken, ich will vielleicht doch noch mit unter 30 oder so Mama werden. Also ich finde das ziemlich cool.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir da halt im Vorfeld schon zwei Dinge überlegt. Und zwar zum einen, wie kann es funktionieren, dass ich nach der Babypause wieder zurückkomme, weil logischerweise im Alltag ist das eine enorme Organisation. Also auch die ganze Familie muss da mithelfen, sonst wäre das definitiv nicht möglich. Und ich habe mir auch überlegt, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich es nicht mehr in Leistungssport zurückschaffe und ob das für mich trotzdem in Ordnung wäre, dass ich vielleicht nicht in 5 Jahren denke, oh, ja, hätte ich vielleicht diese eine Saison doch noch gemacht oder sowas. Und da konnte ich für mich aber sagen, ich habe jetzt in der einen Saison wirklich mehr erreicht, als ich mir als kleines Kind, ja, also als ich gedacht hätte, dass ich erreichen kann. Also so eine Silbermedaille bei einer WM war für mich schon ein richtig krasser Erfolg. Und da konnte ich dann auch für mich sagen, egal wie es dann im Sport weiterläuft, es wäre auch völlig in Ordnung, auch wenn es nicht mehr weitergeht. Aber klar, das große Ziel ist natürlich schon Olympia. Und da habe ich dann auch, oder da arbeite ich auch drauf hin. Und wie gesagt, bisher läuft es ganz gut nach Plan. Ja, aber jetzt fängt die Saison an, dann wird man sehen. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, es macht keinen Unterschied mehr, ob ich letztes Jahr dabei war oder nicht, oder ob ich ein Kind gekriegt habe oder nicht. Jetzt ist Saison und ja, da schlägt man sich mit dem Gleichen rum immer wie jede Saison. Also ja, ich meine, du wirst es ja kennen.
Vielleicht nur noch ein bisschen entspannter und ja, oft es heißt ja immer, dass man dann vielleicht sogar noch leistungsstärker ist.
Ja, also tatsächlich, ich glaube, da laufen mittlerweile so ein paar Studien, keine Ahnung, die das auch ein bisschen untersuchen, wie sich die Leistungsfähigkeit halt verändert, wenn man Mutter geworden ist, aber es gibt halt einfach noch nicht so viele Beispiele. Ja, was ich ganz spannend finde, so trainingswissenschaftlich, dass ich eine extrem hohe VO, was heißt eine extrem hohe, aber für mich eine sehr, sehr hohe VO2 Max habe. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, dass man ein bisschen mehr Blutvolumen hat, keine Ahnung. Aber die ist deutlich höher, als diese die letzten Jahre immer war. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, absolut nicht wissenschaftlich begründet. Nur, was mir jetzt selber aufgefallen wäre.
Ich finde das auch total spannend und ich glaube, wir haben also es ist jetzt unser 6. Winter, in dem wir jetzt den Podcast machen. Ich glaube, wir haben auch noch nie über dieses Thema Mutter werden und Leistungssport verbinden gesprochen in den letzten Wintern. Aber man muss ja sagen, es gibt ja super viele Athletinnen, die ihren Kinderwunsch bewusst nach das Karriereende schieben, um die sportliche Karriere nicht zu gefährden. Sei das jetzt vielleicht aus Angst, dass das Comeback nicht mehr funktioniert, wohl körperlich, dass man eben vielleicht nicht mehr in Form kommt, als auch organisatorisch, dass man vielleicht auch keine Unterstützung vom Verband bekommt, dass es offen ist, wie es mit dem Kaderverbleib weitergeht oder vielleicht auch Sponsoren, die dann abspringen. Deswegen finde ich es total spannend, dass du sagst, du hast dieses Risiko eigentlich bewusst gewählt und du hattest eigentlich auch diese gewisse Gelassenheit zu sagen, hey, ich habe schon mehr erreicht, als ich mir als Kind erträumt habe. Und deswegen bin ich total fein damit, wenn das Comeback jetzt vielleicht nicht so aussieht, wie es bei anderen aussieht.
Ja, also klar, das war dann schon ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich wusste dann nicht, wie reagiert der DSV da drauf, die Sponsoren, keine Ahnung. Aber da muss ich sagen, lief es bei mir wirklich super. Also ich habe meinen Kaderstatus behalten. Klar, ich wäre letztes Jahr für den Weltcup gesetzt gewesen, musste mich jetzt dieses Jahr neu qualifizieren. Finde ich aber in Ordnung, weil ich meine, ja, man weiß ja auch nie, wie es körperlich dann weitergeht und wie man das alles so verkraftet. Von daher fand ich es auch völlig in Ordnung. Aber ja, ich habe meine Bundeswehrstelle behalten. Das war auch somit das Wichtigste. Und auch von den Sponsoren ist ja niemand abgesprungen. Von daher, ja, lief das bei mir sehr, sehr positiv. Aber klar, diesen Ausfall, dieses eine Jahr hatten natürlich schon. Das kann man halt als Frau einfach auch nicht wegreden, wegdiskutieren. Und egal, wie sehr man Mütter auch unterstützen oder fördern will, diese Saison fällt einfach weg. Es ist nicht möglich, da an den Start zu gehen. Deshalb, ja klar, also ich verstehe es, es ist schon eine schwierige Entscheidung und ich verstehe es auch, dass viele sagen, ja, sie wollen erst nach der Karriere Mutter werden.
Wie war dieses Jahr ohne Biathlon für dich? Ich meine, du hast ja also, trotzdem noch recht lange weiter trainiert, glaube ich.
Ja, also ich konnte tatsächlich sehr, sehr lange noch trainieren. Ich glaube, ich war auch am Tag vor der Entbindung noch im Kraftraum, wobei, also es war wirklich da nur noch mehr so Zeitvertreib, ganz leichtes Krafttraining, bisschen Stabi, bisschen Fahrradergometer, Nordic Walking. Also das war dann am Ende noch fit halten, aber ich konnte schon relativ viel trainieren. Aber ich muss sagen, ich habe das Jahr, dieses Gap Year mal tatsächlich genossen. Mal nicht diesen Reisestress, kein Wettkampfstress. Und klar, ich konnte es natürlich auch gelassen sehen, weil ich habe ja die Saison freiwillig verpasst. Mhm. Für mich, ich wurde ganz oft schon gefragt, wie schwer das war zuzuschauen. Das war aber für mich in dem Fall gar nicht schwer zuzuschauen, weil ich habe das ja bewusst so gewählt. Deshalb, ich habe da auch total mitgefiebert. Ich schaue generell gern Wintersport. Ich habe auch andere Sportarten geschaut. Ja, ich habe das genossen, mal die Weihnachtszeit auch zu Hause zu verbringen. Das war ja schon was Neues.
Vielleicht auch mal nordische Kombination.
Ach so.
Ja, auch.
Deine Kolleginnen waren ja auch sehr gut im letzten Jahr. Also das war ja irgendwie nicht ganz so zu erwarten, oder?
Ja, nicht ganz so zu erwarten würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, bei Franzi hat man eh schon immer gesehen, wie viel Potenzial sie hat. Sie hatte halt öfters mal Pech mit Krankheiten oder Verletzungen. Und ja, letztes Jahr ist sie einfach durchgekommen. Und ich glaube, wer da ist, war sie irgendwann einfach mal auf so einer Welle. Das lief einfach und ja, also ich fand es wahnsinnig. Ich habe sie auch total gegönnt und mich total mitgefreut. Ja, also es war auf jeden Fall cool zum Zuschauen.
Was würdest du sagen, war nach der Geburt für dich die größte Herausforderung oder das ist der größte Punkt, an dem du arbeiten musstest?
Ich glaube, die Geduld. Also am Anfang auch mal ein bisschen die Füße still zu halten, weil mir ging es relativ schnell wieder relativ gut, sodass ich auch wieder richtig Lust hatte zu trainieren, aber dass ich dann doch nicht zu viel mache. Ich habe dann auch wirklich extrem viel Stabi und Pilates und Beckenbodentraining gemacht, dass ich da irgendwie dann wieder ordentlich in Form komme und nicht zu früh dann zu viel Gas gebe mit Krafttraining mit Gewichten oder intensivem Training oder so. Also ja, Geduld ist generell nicht so meine Stärke, aber ich glaube, das geht vielen Leistungssportlern so. Das war so das Wichtigste, glaube ich. Und auch manchmal so Situationen annehmen, wie sie sind, weil ich habe jetzt nicht mal diesen vorbildlichen Trainingsalltag. Ich muss dann eher die Zeiten nutzen, wie ich sie halt gerade habe zum Training und dann halt versuchen, da das Bestmögliche rauszuholen.
Aber hattest du da so einen richtigen Plan? Weil ich denke mal, deine normalen Trainer sind ja auf sowas jetzt auch nicht gerade vorbereitet. Hast du da irgendwie mit einem Arzt dann speziell das nochmal, bist du das durchgegangen oder hast du das dann auch viel über Gefühl gemacht?
Also ich habe viel über Gefühl gemacht. Dann haben wir bei uns eine Physiotherapeutin dabei, die selber vor kurzem Mutter worden ist und die sich halt dementsprechend auch, also ja, die wusste halt, von was ich rede und die konnte mir da auch gerade in Sachen Beckenboden, Pilates und so weiter gut weiterhelfen. Ja, dann habe ich aber auch viel mich selber auch ein bisschen eingelesen. Dann, das wäre mein Trainer, der hat sich auch bei anderen Trainern umgehört, die schon schwangere Sportler betreut haben, mit was die wieder eingestiegen sind und vor allem mit was ich auch vorsichtig sein soll, was dann eventuell langfristig Probleme verursachen könnte. Und so habe ich mich da ein bisschen dran orientiert. Aber ich bin tatsächlich auch viel nach meinem Gefühl gegangen. Ich habe mich auch bewusst nicht so direkt mit anderen Biathletinnen unterhalten, wann die was wieder gemacht haben, weil ich mich da auch nicht so sehr unter Druck setzen wollte. Also hauptsächlich Gefühl.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil man muss ja sagen, du bist ja die erste deutsche Biathletin, die während ihrer aktiven Karriere Mama wird. In anderen Ländern ist es ja fast Normalität. Aber du hast dich jetzt nicht im Vorfeld oder währenddessen mit anderen Sportlerinnen ausgetauscht, die entweder während oder nach ihrer Karriere Mama geworden sind.
Wie gesagt, habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich glaube, wenn mir die eine erzählt hätte, sie war 3 Wochen nach der Geburt schon wieder oder hat dies und jenes gemacht und ich hätte mir gedacht, boah, irgendwie fühlt sich's bei mir aber noch nicht richtig an. Ich glaube, dann würde ich mich eher unter Druck setzen. Ich habe versucht, auch generell dieses Jahr mich auch nicht so viel mit anderen zu vergleichen, weil ich komme mit Sicherheit auch nicht mehr auf die Trainingsstunden, die man jetzt vielleicht machen könnte. Ich habe dann wirklich eher versucht, in der Zeit, die ich halt habe, so gut wie möglich zu trainieren oder habe mir auch genau überlegt, was jetzt wichtig ist, weil ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit. Das ist definitiv so. Und ich wollte da einfach mein Ding machen. Und weil ich weiß, wenn ich dann zu viel von anderen höre und so viel mitkriege, mache ich mir dann auch mal viele Gedanken. Und da dachte ich, nee, besser nicht.
Das ist ja immer so unter Sportlern, wenn man viele haben dann immer das FOMO, wenn man sieht, okay, jetzt hat Person XY noch mehr gemacht und
ja, dieses Strava wäre mein Albtraum.
Ja, genau, Strava zum
Beispiel. Nee, also ich weiß genau, warum ich auf der Plattform nicht bin, weil ich mich dann immer fragen würde, boah, wenn die und die das machen, sollte ich das auch machen? Also da halte ich mich ganz bewusst fern.
Wie sieht denn dein Athletenleben mit Kind heute aus? Ich habe mich ja gefragt, würdest du sagen, es ist für dich vielleicht eher ein Vorteil, dass du jetzt mehr Flexibilität hast? Ich weiß nicht, wie der Plan für den Winter ist, teilweise vielleicht auch abseits vom Team schläfst und so deinen Rhythmus selbst bestimmt, oder fehlt dir manchmal dieser direkte Teamalltag ein bisschen?
Also ich hatte tatsächlich schon auch ein bisschen Teamalltag, weil ich war ja bei den Lehrgängen im Sommer dabei. Und zu Hause ist meistens so, dass mein Mann arbeitet und ich packt dann mein Training so ein bisschen drumherum. Klar, ich habe dann auch noch Unterstützung von Oma, Opa, dass ich da unter der Woche auch mal gut trainieren kann. Und am Wochenende habe ich dann viel trainiert. Wenn wir jetzt auf Lehrgang waren, da war mein Mann dann dabei oder auch mal meine Mutter. Da war dann natürlich für mich Training mit der Mannschaft. Und mein Mann hat dann von unterwegs aus noch ein bisschen gearbeitet, aber hat dann halt hauptsächlich das Kind betreut, damit ich mein Training machen konnte. Von daher, das war für mich auch schon wichtig, dass ich dann auch nicht das ganze Jahr da allein rumdümpel, sondern dass ich da auch wieder Training in der Gruppe habe. Und wir haben ja auch relativ viele Trainingslager, sodass ich da auch immer mal wieder mit der Mannschaft war. Generell trainiere ich aber relativ gern allein. Ich habe ja zu Hause sowieso keine Trainingsgruppe. Ich habe da schon immer viel allein gemacht. Und das hat mich dann auch gar nicht gestört. Und so konnte ich natürlich auch meinen Alltag komplett flexibel gestalten. Da konnte ich halt dann auch trainieren, wann es für mich halt gerade reingepasst hat.
Du kommst ja aus dem Schwarzwald. War das für dich mal Überlegung, mal an einen anderen Stützpunkt zu gehen?
Nee, tatsächlich. Da bin ich sehr heimatverbunden. wir haben einen Trainingsstützpunkt in Freiburg. Ich wohne ungefähr eine Stunde weg von Freiburg. Da habe ich früher immer mal wieder Einheiten mitgemacht. Aber wenn ich aktuell Komplextraining mache oder zum Schießen gehe, dann mache ich es immer in Schönwald. Also da gibt es einen kleinen Skistand, eine Rollerbahn, und da trainieren die Schüler vom Skiinternat von Fortwangen, vom SCIF. Und bei der Trainingsgruppe, da bin ich auch immer mal wieder beim Schießen dabei oder mache da auch mein Komplextraining. Also ich habe mich da mittlerweile ganz gut organisiert und ich habe hier tatsächlich auch relativ viele Möglichkeiten zum Rollern, auch zum Bergrollern und alles. Also ja, das passt dann schon.
Schönwald, da kommt doch die Sandra Riesle her, oder?
Genau, ja.
War ist auch eine schöne Biathlonanlage. Also ich war in Schülerzeiten ab und an mal da und habe da eigentlich ganz gute Erinnerungen dran.
Ja, da haben sie vor ein paar Jahren die Rollerbahn neu getiert und den Skistand erweitert. Da gab es früher nur so 7, 8 Kleinkaliberstände. Das sind jetzt 14. Also ja, das ist schon ganz in Ordnung. Es ist kein Weltcupstadion, aber das passt ganz gut zum Trainieren und ich bin auch viel unterwegs. Also es sind meistens dann doch 2 Wochen im Monat, wo wir im Trainingslager sind. Dann waren wir mal noch eine Woche in Ruppolding, dann war noch die Deutsche Meisterschaft. Also es ist dann gar nicht so viel Zeit, die man tatsächlich zu Hause ist, auch im Sommer nicht irgendwie.
Aber muss ja auch gar nicht immer sein. Bei uns Mittenwald, Kaltenbrunn, ist ja auch offiziell gar kein Bundesstützpunkt, gibt es ja auch keine Rollerbahn, und wer ist da schon alles hergekommen? Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, Miriam Gössner. Also braucht es ja auch gar nicht immer.
Ja.
Und wird es einen Unterschied machen bei euch in der Sportart, wenn das jetzt ein Weltcup-Stadion wäre? Oder weil also ich stelle es mir jetzt so vor, wenn der Schießstand, es ändert ja nichts, oder? Ob da jetzt ein Stadion außenrum ist oder nicht, oder?
Nee, am Schießstand ändert sich gar nichts. Klar, die großen Stadien, Oberhof, Ruhpolding, haben natürlich eine viel längere Rollerbahn. Keine Frage, da hat man vielleicht drumherum auch ein bisschen eine bessere Infrastruktur mit einem Skiroller-Laufband. Aber ich versuche dann halt immer, gerade die Einheit nur mal auf dem Laufband machen sollte oder auch die Leistungstests, dass ich die dann mache, wenn ich sowieso in Ruhpolding oder Oberhof bin. Deshalb bin ich da eben auch hin und wieder mal. Und ja, das hat sich jetzt über die Jahre so ganz gut organisiert.
Jetzt beginnt am Wochenende die Olympiasaison in Östersund. Was sind deine Ziele für den Winter und was hältst du sportlich für realistisch?
Also definitiv ist mein Ziel Olympia, keine Frage. Das war auch eine große Motivation, dann wieder zurückzukommen. Und ja, ich bin mit einem Weltcup-Podest dann in die Babypause gegangen. Klar, natürlich will man das wieder erreichen, weil ich meine, mir steckt sich ja keine niedrigeren Ziele. Vor allem, wenn ich jetzt weiß, dass ich auch wieder körperlich auf einem ganz guten Niveau bin. Also auf jeden Fall mal vor Weihnachten die Olympianorm zu machen. Das ist bei uns zweimal Top 15 im Weltcup oder einmal Top 8. Das mal auf jeden Fall bis Weihnachten, weil dann ist die Weihnachtspause etwas entspannter. Und klar, natürlich ist das Ziel dann auch mal wieder auf dem Weltcup-Podest zu stehen.
Wir haben jetzt vorhin schon über Franziska Preuß gesprochen, die letztes Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hat. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, oder es ist auch einfach so, die Frauen waren in der letzten Saison sehr stark, teilweise deutlich stärker auch als die Männer. Mittlerweile ist die Konkurrenz im deutschen Frauenteam unglaublich hoch. Man hat es jetzt auch am Wochenende bei den Quali-Rennen in Ruhpolding wieder gesehen. Das war sehr schwer, sich auch fürs Weltcup-Team zu qualifizieren. Schaust du auf die deutsche Damenmannschaft und auch die Entwicklung der letzten Jahre?
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir da eine immer stärkere Mannschaft werden. Also es zeigt auf jeden Fall, dass die Nachwuchsarbeit gut ist. Und ich glaube auch uns Älteren, also für uns Ältere ist es glaube ich auch eine Motivation, da nochmal mehr Gas zu geben, dass die Jüngeren einem da nicht den Rang ablaufen. Aber was die Konkurrenzsituation betrifft, sehe ich das eigentlich eher gelassen. Also ich versuche da mein Zeug zu machen und dann wird man sehen, für was es reicht. Aber klar, ein starkes Team ist immer gut. Auch schon allein für die Staffeln und ja, mit der Vorreiterin Franzi, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Wie erlebst du die jungen Athletinnen im Team? Allen voran vielleicht Selina Grotian, die letztes Jahr ja ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte. Julia Tannheimer hat gute Ergebnisse gebracht. Marlene Fichtner hat sich jetzt durch die Quali-Rennen am Wochenende auch fürs Weltcup-Team qualifiziert. Wie schaust du auf die Jungen?
Ja, ich finde es cool. Die bringen echt einen frischen Wind ins Team. Die sind alle wirklich hoch motiviert. Vom Charakter wirklich alle total unterschiedlich. Aber jeder bringt da was mit rein. Und ich glaube, auch ich kann da von jeder nur irgendwie was lernen. Also das ist cool, dass da so, dass da einfach die Jungen nachkommen. Und wie gesagt, für mich ist dann auch eine Motivation, Gas zu geben, dass die mich nicht überholen.
Was würdest du sagen, kannst du von den Jungen noch lernen?
Manchmal glaube ich ein bisschen die Unbeschwertheit. Ich finde Selina zum Beispiel, die ist zum Beispiel krass organisiert, also das finde ich auch verrückt und ich glaube, sie ist auch eine, sie kann echt auf den Punkt dann wirklich eine Top-Leistung bringen. Da gibt es glaube ich immer einiges, was man auch noch von Jüngeren lernen kann.
Wenn wir jetzt vielleicht noch auf die internationale Konkurrenz blicken, wer sind da so die großen Favoriten für dich dieses Jahr?
Also ich glaube, für mich sind das die altbekannten Namen, also Luchon, Monod, generell die ganze französische Mannschaft ist extrem stark. Lisa Vitozzi ist ja dieses Jahr auch wieder zurück, also die wird sicher da auch wieder vorne mit angreifen. Die Öberg-Schwestern, also ich glaube, so die sonst auch mal mit vorne dabei waren.
Man muss ja aber auch sagen, die haben...
Die Norwegerinnen sind die... Nicht ganz so stark wie bei den Männern.
Als die letzten Jahre. Klar, die Ingrid ist auch gut. Gut, die hatte immer auch mal wieder gesundheitliche Probleme da mit ihrer kleinen Herz-OP, die sie hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut sie aktuell drauf ist tatsächlich, aber die letzten Jahre waren, glaube ich, die Männer mannschaftlich gesehen schon besser. Aber ich glaube, es gibt wenige, die besser sind als die norwegische Männermannschaft.
Also, da kommt halt auch immer jemand nach.
Da kommt immer jemand nach. Also wirklich, ja. Die könnten, glaube ich, Leute aus der vierten Liga holen und die laufen dann aufs Weltcup-Podest. Also, das ist schon ein Wahnsinn. Da ist eh schon so krass, sich fürs Weltcup-Team anzubieten. Also, ja, das ist schon hart.
Was hast du von den deutschen Biathlon-Herren dieses Jahr so mitbekommen?
Tatsächlich nicht ganz so viel, weil wir dieses Jahr nur einen Lehrgang mit den Männern gemeinsam hatten und ich war tatsächlich auch bei den Lehrgängen immer ein bisschen separiert. Also ich saß dann auch mit der Family immer an einem eigenen Tisch. Also ich habe da tatsächlich nicht ganz so viel mitgekriegt, aber ich glaube, in Idre haben sie gezeigt, dass sie auch ganz gut drauf sind und ja, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht im Weltcup, aber ich finde es jetzt auch dieses Jahr bei den Männern wirklich schwer einzuschätzen, wer jetzt da am Ende der Top-Favorit auf den Gesamtweltcup ist, jetzt wo Johannes Tinjesbø nicht mehr dabei ist. Ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend, aber die Männer haben ja in den letzten Jahren alle schon gezeigt, dass sie, wenn es gut läuft, dass sie auch mit ums Podest kämpfen können und es würde mich natürlich freuen, wenn es dieses Jahr das öfteren Mal gelingt.
Ja, verrückt zu sagen, aber du hast ja noch nie an Olympischen Spielen teilgenommen, richtig?
Nee, also vor 4 Jahren war meine einzige realistische Chance, aber da habe ich mir im Herbst den Fuß gebrochen. Es war nicht so gut. Ja, und da, also ich will jetzt nicht, also ich hoffe jetzt nicht, das soll jetzt kein schlechtes Omen oder sowas sein. Aber ich war da auch zum Saisonstart wieder dabei. Das war Ende September. Aber ich war da noch nicht so wirklich fit. Vielleicht hätte ich da auch einfach den ersten Weltcup noch auslassen sollen. Keine Ahnung. Und da war es dann halt so, da lief es dann am Anfang schon nicht so gut. Und dann hat es halt im Kopf immer mehr angefangen nachzudenken. Und es wurde dann eigentlich eher mal schlechter als besser und dann hat man noch mehr nachgedacht, wie das halt so ist und richtig gefangen habe ich mich dann erst wieder, als ich dann im IBU-Cup mal unterwegs war. Aber klar, da war es dann natürlich auch schon zu spät für Olympia. Von daher, ja, das wäre meine große Motivation für dieses Jahr und das große Ziel.
Was würdest du sagen, bedeutet die Olympia? Ist das Traumziel beides in einem oder versuchst du diesen Gedanken vielleicht auch noch gar nicht so krass an dich ranzulassen?
Ja, für mich war es schon auch immer der Kindheitstraum. Also ich meine, wenn man Profisportler werden will, wer träumt da nicht von Olympia, dass man da mal mit dabei sein will? Aber ich versuche jetzt nicht so viel drüber nachzudenken, weil ich glaube, wenn man jetzt in jedem Rennen an den Start geht und schon im Hinterkopf Olympia hat, ist man vielleicht auch nicht ganz so befreit. Also ich schaue jetzt, dass ich das Step for Step mache und versuche da meine Ziele zu erreichen und dann, wenn man das gut macht, man da gut arbeitet, dann kommt es dann meistens automatisch, dass man sich für Olympia qualifiziert, ohne dass man da jetzt ständig drüber nachdenkt oder dran denkt. Klar ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, weil ich kenne es von vor 4 Jahren, wenn man dann halt meine ersten 2, 3 Weltcups einfach noch nicht so gut in Form ist und dann die Olympianorm nicht schafft und ja, dann sind es nicht mehr so viele Weltcups, bis dann Olympia kommt und dann wird der Druck halt immer größer. Ja, von daher versuche ich da so entspannt wie möglich reinzugehen, aber klar, das ist immer leichter gesagt als getan.
Bringt ja, also die Frage bekommt man ja ganz oft, ob das eine extra Motivation ist. Ja, ist es schon, aber während dem Winter macht das keinen Unterschied. Also man strengt sich in den Weltcup gleich an. Also wenn man am Start steht, gibt man immer Vollgas. Ich glaube, im Weltcup, da ist niemand am Start, denkt sich, ja, er schont sich oder so. Also
ja, genau.
Nicht vorstellen.
Eben, wenn man am Start steht, will man in dem Moment, in dem Rennen ja sowieso das Bestmögliche bringen. Manchmal denke ich mir eher, wenn man jetzt denkt, mir will jetzt noch mehr Gas geben oder noch besser machen und was weiß ich, nur weil es Olympia ist, vielleicht ist es dann auch gerade der Punkt, wo man dann verkrampft oder keine Ahnung. Von daher, ja, wie du schon gesagt hast, mir will eh in jedem Wettkampf immer das Beste zeigen.
Wenn man den Sommer so durch Social Media gescrollt hat, hatte ich so den Eindruck, dass viele Teams noch mehr Zeit in der Höhe verbringen, wie vielleicht die letzten Jahre eh schon. Wie war das bei euch?
Ja, wir waren tatsächlich auch viel in der Höhe unterwegs. Ich persönlich habe jetzt, ich würde sagen, vielleicht das Glück, dass ich in der Höhe schon immer relativ gut performt habe. Auf der anderen Seite hatte ich auch nie so diesen Höheneffekt nach dem Trainingslager. Also ich habe da einfach nicht wirklich was gespürt. Ich bin in die Höhe gefahren, konnte da trainieren oder meine Wettkämpfe machen. Ganz normal. Bin wieder heimgefahren, war auch wieder normal. Aber tatsächlich, Antols ist ja schon relativ hoch, also auf 1600 Metern, wo wir da unsere Wettkämpfe haben. Und es merken schon viele. Also es ist dann beim Antols-Weltcup manchmal schon auch erstaunlich, dass da Leute gut sind, die vielleicht eher zu durchschnittlich sind und andere, die normalerweise richtig gut sind, dann nicht mehr so zurechtkommen. Also und es hat schon auch mit der Höhe zu tun. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal dankbar an, dass ich da nicht so großen Problem habe. Aber wie gesagt, ich kann auch Höhentraining machen ohne Ende und habe das Gefühl, es bringt mir nicht so viel. Von daher war ich jetzt bei den Trainingslagern dabei, aber ja, es war dann halt wie immer. Ich habe halt normal trainiert, aber habe nicht wirklich einen Unterschied gemerkt.
Das ist ja, man muss ja immer bedenken, so 1600, das ist halt für jemand aus Skandinavien, wo vielleicht in der Nähe von Meereshöhe lebt, halt immer ein krasserer Unterschied wie jetzt bei euch im Schwarzwald oder bei uns, wenn man dann 800 oder Richtung 1000 ist, dann ist man ja schon quasi auf der Hälfte zu den 1600.
Ja, ja. Ja, ich habe ja früher schon auch viel am Notschrei trainiert. Das liegt ja auch auf 1100 oder 1150 sogar, keine Ahnung. Ja, klar, da ist der Unterschied zu 1600 nicht mehr so hoch, wie man da irgendwie konsolidiert die Meeresspiegelhöhe, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so hoch. Ja, es macht schon Sinn.
Wie sind jetzt deine Planungen bis zu den Olympischen Spielen, bei denen du hoffentlich dabei bist? Hast du ja schon Gedanken drüber gemacht? Wirst du vielleicht, klar, jetzt hast du dich erst fürs Weltcup-Team qualifiziert, aber wirst du vielleicht doch mal einen Weltcup auslassen oder wie sehen da deine Planungen derzeit so aus?
Ja, ganz genaue Planungen haben wir da jetzt noch nicht. Also ich glaube, in unserer groben Jahresübersicht wäre mal drin, dass wir eventuell diesen Novemesto-Weltcup, den letzten vor Olympia, auslässt. Das war vor 4 Jahren, glaube ich, auch schon so, dass da dann die sich qualifiziert haben, am letzten Weltcup wo Olympia nicht mehr dabei waren. Aber das ist jetzt für mich noch ein sehr weiter Blick in die Ferne. Also ich gehe jetzt wirklich mal an Östersund. Dann fällt ja sowieso zwangsläufig eine aus dem Team raus bei uns, weil wir in Hochfilzen dann nur noch 6 Startplätze haben. Und dann wird man weitersehen. Man weiß ja auch nie genau, wie viele Wettkämpfe man dann macht, je nachdem, wie viele Staffeln man läuft. Für die Massenstarts muss man sich ja erst mal qualifizieren. Von daher, glaube ich, schaut man da echt von Wochenende zu Wochenende. Genau, zwischen den Jahren bin ich noch bei Biathlon auf Schalke dabei. Da freue ich mich. Das, da war ich vor 2 Jahren auch. War ein richtig cooles Event.
Sehr cool.
Ja, aber ich gehe jetzt erstmal Östersund an und dann sehen wir weiter.
Ich kann es vielleicht noch kurz erwähnen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. In Östersund dabei sind Franziska Preuß, Selina Grotian, Vanessa Vogt, Julia Tannheimer, Marlene Fichtner, Anna Weidel. Und du, wann geht's für dich in den hohen Norden?
Wir fliegen am Mittwoch, genau, also jetzt übermorgen. Und da bin ich dann 10 Tage. Das werden dann auch das erste Mal, wo ich 10 Tage mal meine Tochter nicht mit dabei habe. Da wäre die Reise jetzt zu lang und auch die Wohnsituation, wie wir da oben wohnen. Da wohnen wir eigentlich ganz cool in so Privathäusern. Da sind die Besitzer ausgezogen für die 10 Tage und wir ziehen da ein.
Cool.
Ja, weißt du, also ich fand das letzte Mal richtig cool. Aber dann ja mit 2 Flügen und Östersund ist jetzt auch nicht der Flughafen, wo 5-mal täglich ein Flieger hinfliegt. Also es wäre alles ein bisschen kompliziert. Von daher habe ich mich entschieden, dass meine Tochter da jetzt nicht dabei sein wird. In Hochfilzen dann wieder. Genau, ja. Übermorgen geht's dann los.
Man muss ja sagen, Östersund ist immer so ein spezielles Pflaster. Meistens viel Wind am Schießstand, es wird früh dunkel. Oft ist es ja auch ziemlich kalt da oben. Was macht Östersund für dich so besonders? Ist es ein Ort, an den du gute Erinnerungen hast?
Unterschiedlich. Also ich hatte schon sehr gute Rennen in Östersund. Wir waren aber auch einmal in Östersund, da war es wirklich schweinekalt. Es gab minus 16, 17 Grad und das sind dann so Temperaturen, wo ich irgendwie nicht mehr so ganz funktioniere. Alles bis minus 15 ist noch in Ordnung, aber dann ist mir einfach zu kalt, da kann ich mich irgendwie nicht mehr so bewegen. Da hatte ich dann auch schon richtig schlechte Rennen. Aber im Großen und Ganzen mag ich Östersund, da liegt mir auch die Strecke ganz gut, relativ bergig, aber nicht zu steil, die Berge. Und ja, genau, Skistand, kann man ganz schön Wind erwischen, aber ich war jetzt auch schon oft da, wo es absolut in Ordnung war. Und ich mag aber generell so Skandinavien in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit ist eigentlich relativ schön, sehr viel dunkel, Aber wenn dann zumindest tagsüber kurz mal die Sonne scheint, ist auch ganz schön.
Es hat schon viele Gemeinsamkeiten mit Kusamo bei uns.
Ja. Ja, ich war eigentlich ähnlich hoch.
Ja, aber ihr habt ja auch Kontiolahti heißt, oder? Das war früher immer der Start, oder?
Unterschiedlich. Ich glaube, jedes Jahr anders. Also vor 2 Jahren waren wir zum Start in Östersund. Letztes Jahr, oder waren wir? Ja, doch. Vor 2 Jahren waren wir zum Start in Östersund. Letztes Jahr war Kontiolahti. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da jährlich wechseln. Also ich glaube, nächstes Jahr ist dann wieder Kontiolahti. Aber ja, Kontiolahti ist ähnlich, aber ja, vom Stadion, von der Strecke her total anders. Also da liegt mir Östersund deutlich besser.
Ich finde irgendwie, Östersund gehört auch einfach zum Weltcup-Start. Ich weiß nicht, in Östersund ist einfach immer der Auftakt. Das ist einfach irgendwie so.
Aber das ist auch noch so smooth zum Reinkommen, weil das sind nicht viele Zuschauer. Das ist schon alles irgendwie noch ein bisschen vom Drumherum entspannter, weil wenn dann die Heimweltcups kommen, da ist schon auch relativ viel los. Aber Östersund ist dann am Anfang noch relativ gemütlich. Ja, je nachdem, wie die Wettkämpfe dann werden, könnte es vielleicht auch mal ungemütlich werden, aber an sich ist es alles ganz schön.
Weißt du dich eigentlich, wenn du auf den Wetterbericht schaust, da steht dann viel Wind drin, als starke Schützin oder machen wir es dann trotzdem
nicht? Nee. Also Windschießen ist so eine Lotterie und ich weiß nicht. Bin, glaube ich, auch nicht die beste Windschützin. Ich habe mal bei Storm in einem IBU Cup 5-5 geschossen im Sprint, also 10 Strafrunden. Ich keine einzige Scheibe getroffen.
Was? Ja. Das ist ja Albtraum.
Es war wirklich Albtraum, aber es war so Albtraum. Ich fand es dann schon wieder fast lustig, weil ich dachte, ach ja, jetzt also, ja. Von daher über Wind würde ich mich jetzt gar nicht freuen.
Bist du so eine, die dann eher wartet, bis vielleicht der Wind ein bisschen abflacht und es eine Windpause gibt? Oder versuchst du dann eigentlich doch recht zügig deinen Rhythmus zu schießen und nicht so viel Zeit am Schießstand liegen zu lassen?
Ja, das kommt drauf an, weil wenn wirklich eine Böe reinkommt und man kann gar nicht schießen, dann braucht man es nicht versuchen. Ja, also mir war dann schon, dass eine Windlücke kommt. Ja, manchmal will man dann aber in der kurzen Windlücke auch zu viel, dann ist man auch nicht bereit und schießt dann trotzdem Fehler. Ja, Windschießen ist jetzt nicht ganz so meins. Aber ich glaube, es gibt wenige, die sich über Wind freuen.
Ja, das stimmt. Aber Janina, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken dir ganz doll die Daumen für dein Weltcup-Comeback am Wochenende. Hoffentlich ohne Wind in Östersund und mit guten Schießergebnissen?
Ja, ich habe auch schon den Wetterbericht geschaut, es soll auch keine minus 20 Grad geben. Ich hoffe mal, das bleibt so. Das fände ich auch nicht schlecht. Ja. Dir wünsche ich auf jeden Fall eine gute weitere Reha und ich hoffe, dass wir dich dann bald mal wieder im Fernsehen sehen.
Danke, ja. Ich wünsche dir auch alles Gute und ja, bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus soweit.
Schön.
Finzi, jetzt hast du in der letzten Woche schon vorangekündigt, dass du in der neuen Folge noch von der Fabrikeröffnung von dir erzählen wirst. Wie war's? Was hat Marcel Hirscher gesagt?
Ja, letzten Dienstag waren wir da in der Nähe von Salzburg im neuen Werk, im neuen Headquarter. Ist schon sehr, sehr cool geworden. Da wurde ich mit ein paar anderen Skifahrern durchs Werk geführt von Marcel Hirscher höchstpersönlich. War ganz cool, auch mal die Skifahrer kennenzulernen. Und ja, einfach krass, aber das mal zu sehen, wie das entsteht. Ich glaube, die wenigsten Skifirmen bauen eine neue Fabrik. Also den meisten Skifirmen geht es ja nicht so gut. Deswegen ist das ja schon was Cooles und ist einfach richtig modern und ja, sehr, sehr cool geworden. Und ich glaube, da entstehen sehr, sehr gute Ski jetzt in Zukunft.
Das heißt, ihr wurdet dort rumgeführt und konntet mal sehen, wie die Ski dort gebaut werden.
Ja, genau. Wir haben eigentlich einfach komplett angeschaut und so einen Entstehungsprozess von einem Alpin-Ski natürlich angeschaut. Aber man hat auch gesehen, wo die Sprungski gebaut werden und sie haben auch gesagt, dass man sich da schon so ein bisschen was von dem Sprungski bauen konnte man sich schon, haben sie sich, glaube ich, für ihre Tourenski jetzt auch ein bisschen Ideen da geholt und war schon richtig interessant zum Sehen und auch, ja, wie viel dann doch bei so einem Alpinski noch Handarbeit ist, was man gar nicht denkt. Da gehört schon wirklich auch in so einer hochmodernen neuen Fabrik gehört schon noch viel, ja, Fingerspitzengefühl dazu, dass man so eine Kante perfekt wird.
Ich glaube, das unterschätzt man immer ein bisschen. Was hat Marcel Hirscher so erzählt?
Ja, ich glaube, er braucht noch ein bisschen, bis er wieder wirklich im Weltcup einsteigt. Er ist, glaube ich, noch nicht 100% zufrieden. Aber ja, wird man sehen. Ich glaube, an dem Tag war es wichtiger, dass wir da einfach alle mal zusammenkommen und ja, das die Eröffnung quasi feiern.
Ja, nicht schlecht. Wie geht's jetzt bei dir so weiter die nächsten Tage? Ich habe gesehen, du warst am Wochenende schon zu Hause, das erste Mal langlaufen.
Ja, genau, bei uns war es jetzt echt krass Winter auf einmal. Also am Sonntag in der Früh war es minus 15 Grad beim Langlaufen. Also das war schon, da hatte ich schon mal ein bisschen das Ruka-Feeling zumindest.
Ruka-Feeling zu Hause.
Ruka-Feeling zu Hause, ein bisschen heller war es, zu viel Sonne. Aber ja, nee, war richtig cool jetzt mal zum Langlaufen. Und jetzt fahre ich diese Woche nochmal nach Salzburg ins IPC und dann checken wir mal ab, ob mein Fuß schon bereit ist zum Skispringen. Und wenn das passt, dann werde ich am Wochenende oder nächste Woche dann meine ersten Sprünge absolvieren und dann schauen wir mal, was so geht, wie sich so anfühlt und dann werden wir uns einen neuen Plan schmieden, wann es dann wirklich wieder losgeht mit dem Weltcup. Aber das sind immer so, die Prognosen kann man natürlich haben, aber im Endeffekt muss man da einfach immer schauen, wie es dann wirklich ist mit dem Fuß, weil ich will natürlich nichts riskieren.
Du schaust dir aber schon den Weltcup-Auftakt an am Wochenende, oder?
Ja, klar. Also ich natürlich werde.
Weil es gibt ja immer so ein paar Sportler, die dann sagen, nee, lieber nicht, das macht mich nur nervös.
Ich habe ja schon ein paar Mal den Weltcup auslassen, also Ruka jetzt noch nie, aber entweder weil ich mal krank war oder weil ich bewusst gesagt habe, irgendwie vor dem Highlight, vor der WM oder so, habe ich schon ein paar Mal einen Weltcup auslassen, dann habe ich es auch mal angeschaut. Natürlich sieht man sich das an und denkt, wow, da hätte ich jetzt schon auch Lust, vor allem jetzt bei Ruka. Aber ja, ich glaube, da schmerzt mich am meisten, dass meine Frau oben ist und ja, Family und ein paar Freunde. Also das tut wahrscheinlich am meisten weh, dass die da sind und ich nicht dabei bin, aber ich glaube, die werden auch so eine schöne Zeit da oben haben.
Mit Sicherheit. Dann bin ich mal gespannt, was du nächste Woche berichtest. Und ja, an dieser Stelle, was können wir noch sagen? Falls ihr wieder irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Gästewünsche habt oder irgendwelche Fragen, dann schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens oder auch gerne per Mail an team@skihappens.de. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein schönes Wintersportwochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.